Kennen Sie das? Man will nur mal ganz kurz das Wetter für morgen checken.
Mhm.
Oder eine einzige klitzekleine Information nachschlagen. Man zückt das Handy, öffnet eine App und eine Stunde später findet man sich irgendwo in den Tiefen des Internets wieder.
Ja.
Und schaut plötzlich Videos über die Restauration von alten Uhren, obwohl man nicht mal eine Armbanduhr trägt.
Absolut.
Man fühlt sich, als wäre man von einer Welle erfasst und irgendwo angespült worden. Und man weiß gar nicht mehr, wie man eigentlich dorthin kam.
Dieses Gefühl, ja, dieses Gefühl der passiven Reise oder vielleicht sogar des Kontrollverlusts, das ist wahrscheinlich eines der prägendsten unserer Zeit.
Ja.
Man ist total beschäftigt, aber irgendwie nicht produktiv. Man nimmt Informationen auf, fühlt sich aber am Ende nicht informierter, sondern...
Nur erschöpfter.
Genau, einfach nur erschöpfter.
Exakt, das ist es. Und für genau dieses Gefühl haben Sie uns eine Steilvorlage geschickt. Ein einziges, aber unglaublich treffendes Zitat des Aphoristikers Horst Winkler.
Mhm.
Und das lautet: Auf dem unendlichen Meer von Informationen lassen sich viele in seichten Gewässern von herrschenden Winden einfach treiben. Manche geraten gar in Strudel, aus denen sie nicht mehr herausfinden.
Wow.
Ein Satz, der wirkt wie eine Seekarte für unsere digitale Welt, finde ich.
Absolut.
Sie haben uns gebeten, uns dazu mal Gedanken zu machen. Und genau das wollen wir heute tun. Wir nutzen diesen Aphorismus als Kompass, um zu verstehen, wie wir uns eigentlich durch diesen Ozean bewegen.
Was an dieser Metapher so bestechend ist, ist ihre Vielschichtigkeit. Das ist ja nicht nur eine Beschreibung von einem Zustand.
Nein.
Sondern sie bietet uns quasi verschiedene Rollen an, in denen wir uns vielleicht wiederfinden können. Und sie beginnt ja mit dieser gewaltigen, fast ehrfurchtgebietenden Prämisse, dem unendlichen Meer von Informationen.
Ja, das ist die Ausgangslage.
Genau, die ist nicht verhandelbar. Das Meer ist da. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach die Realität des 21. Jahrhunderts. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob wir auf diesem Meer sind, sondern wie wir uns darauf verhalten.
Bleiben wir doch mal bei diesem Bild des Meeres. Ein Ozean hat ja immer zwei Seiten, nicht wahr?
Mhm.
Einerseits verspricht er unendliche Freiheit, Abenteuer, die Entdeckung neuer Welten. Alles scheint möglich.
Stimmt.
Andererseits birgt er die Gefahr, sich hoffnungslos zu verirren, in einem Sturm unterzugehen oder einfach in dieser unendlichen Weite zu verdursten.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir feiern oft die Freiheit, die uns dieses Meer gibt, aber wir reden viel zu selten über die Navigationsfähigkeiten, die man braucht, um darin nicht einfach unterzugehen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Früher, also im Zeitalter der Informationsknappheit, da war das Problem, überhaupt an eine Seekarte zu kommen. Also an Wissen.
Ja, klar.
Heute ertrinken wir in Seekarten, von denen viele veraltet oder schlichtweg falsch sind. Die Herausforderung hat sich komplett gedreht. Es geht nicht mehr um den Zugang, es geht um die Filterung, die Auswahl.
Die Navigation.
Die Navigation. Genau. Und genau hier setzt Winklers erste Beobachtung an, die das Verhalten der Mehrheit beschreibt. Das Treibenlassen in seichten Gewässern.
Ja, die seichten Gewässer. Ich stelle mir da sofort eine Bucht vor, in der das Wasser so knöcheltief ist.
Mhm, ein sicherer Ort.
Genau. Es ist warm, es ist sicher, man sieht den Grund, man kann eigentlich nichts falsch machen.
Richtig.
Und wenn man das jetzt auf die Informationswelt überträgt, ist das für mich die Komfortzone der Schlagzeilen, der Tweets, der kurzen Videosnacks.
Ja.
Man bekommt von allem ein bisschen mit, so gerade genug, um mitreden zu können, aber nie so viel, dass es irgendwie kompliziert oder anstrengend wird.
Mhm.
Ich muss zugeben, ich erwische mich da selbst oft bei. Man scrollt durch den Feed und das fühlt sich an wie ein müheloses Dahingleiten.
Absolut. Und es ist ja auch verlockend. Das Gehirn liebt nun mal den Weg des geringsten Widerstandes.
Stimmt.
Aber hier kommt der zweite Teil des Bildes ins Spiel, nämlich die herrschenden Winde. Man treibt ja nicht aus eigener Kraft, man wird geschoben.
Ah, ja.
Und diese Winde sind heute eben keine Naturphänomene mehr. Das sind hochoptimierte Algorithmen, deren einziges Ziel es ist, unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu fesseln.
Okay.
Sie sind darauf ausgelegt, uns genau die Böen zu schicken, auf die wir am ehesten reagieren, sei es durch Empörung, Zustimmung oder einfach nur Neugier.
Das heißt, der Wind ist nicht zufällig, es ist eher ein System von riesigen Ventilatoren, die ganz gezielt auf uns gerichtet sind.
So kann man das sehen, ja.
Aber ich frage mich, ist dieses Treibenlassen denn wirklich immer nur schlecht? Kann es nicht auch eine Form der Entspannung sein? Ein notwendiges mentale Abschalten in einer überkomplexen Welt?
Mhm.
Ist es nicht auch ein Privileg, sich einfach mal treiben lassen zu können, ohne ständig rudern zu müssen?
Das ist die entscheidende Frage und eine wichtige Differenzierung. Es gibt einen Unterschied zwischen bewusstem Entspannen, ich lege mich in die Sonne und tue bewusst nichts, und unbewusstem, fremdgesteuertem Konsum.
Okay.
Psychologisch gesehen ist dieses ziellose Scrolling, dieses Treiben, selten erholsam. Es ist eine Form von, man könnte sagen, Lehrerzeit.
Leere Zeit, das gefällt mir.
Ja, sie lässt uns am Ende oft unzufriedener und nervöser zurück. Man hat das Gefühl, Zeit verbracht zu haben, aber nichts dafür bekommen zu haben. Man hat Energie verbraucht, aber die Batterien nicht aufgeladen.
Man ist quasi auf der Stelle getrieben.
Genau. Die Winde der Algorithmen wollen uns nicht entspannen, sie wollen uns binden. Das ist ihr Geschäftsmodell.
Das passive Treiben ist also eine Art Falle, die sich wie Freiheit anfühlt. Aber Winkler beschreibt ja noch eine zweite, viel aktivere Gefahr.
Richtig.
Er sagt, manche geraten gar in Strudel, aus denen sie nicht mehr herausfinden. Das klingt ungleich bedrohlicher.
Ja, viel bedrohlicher.
Ein Strudel ist ja nicht nur passiv, er zieht einen aktiv, mit einer gewaltigen Kraft, nach unten.
Genau. Und hier sehen wir einen fundamentalen Unterschied in der Art des Engagements. Das Treiben im seichten Wasser ist ein Low-Engagement-Zustand, man ist passiv, leicht ablenkbar.
Okay.
Ein Strudel hingegen, das ist ein High-Engagement-Zustand. Man wird vollkommen absorbiert.
Und was sind diese Strudel im übertragenen Sinn?
Das sind die Echokammern, die Filterblasen, aber vor allem auch ideologische oder, sagen wir mal, verschwörungstheoretische Zirkel. Das Tückische ist, von innen fühlt sich ein Strudel nicht wie ein Strudel an.
Sondern?
Er fühlt sich an wie Klarheit, wie Erkenntnis. Man hat das Gefühl, endlich zu verstehen, wie alles zusammenhängt, während man sich in Wahrheit immer schneller um einen einzigen starren Punkt dreht.
Und man hat das Gefühl, tief zu tauchen. Dabei bewegt man sich nur im Kreis. Aber das wirft für mich eine wirklich schwierige Frage auf.
Schieß los.
Wo verläuft da die Grenze? Wann wird eine engagierte Gemeinschaft, die sich für ein Nischenthema begeistert, zu einem gefährlichen Strudel?
Guter Punkt.
Ich denke da an Foren für eine bestimmte Musikrichtung oder an Gruppen von Leuten, die historische Segelschiffe restaurieren. Die sind ja auch in ihrer eigenen Welt, in ihrer Blase, nutzen ihre eigene Sprache.
Ja, klar.
Aber wir würden sie doch nicht als gefährlich bezeichnen. Wo kippt das?
Das ist der Kern des Problems. Die Struktur, also eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich intensiv austauscht, ist ja erstmal neutral.
Okay.
Der Unterschied zwischen einer produktiven Gemeinschaft und einem destruktiven Strudel liegt meines Erachtens in drei Punkten. Erstens, wie geht die Gruppe mit externen Informationen um? Herrscht Neugier oder Feindseligkeit?
Ah.
Ein Strudel definiert sich dadurch, dass er alles abwehrt, was nicht in seine Drehrichtung passt. Eine gesunde Gemeinschaft ist porös. Sie nimmt neue Ideen auf und diskutiert sie.
Okay, das ist ein gutes Kriterium, die Offenheit für Widerspruch.
Zweitens, worauf basiert die Identität der Gruppe? Auf einer geteilten Leidenschaft für etwas, also einer positiven Kraft, die nach innen verbindet?
Mhm.
Oder auf einem geteilten Feindbild, also einer negativen Kraft, die sich nach außen abgrenzt? Strudel beziehen ihre gesamte Energie aus dieser Abgrenzung, aus dem Wir gegen die da draußen.
Verstehe. Und der dritte Punkt?
Und drittens, führt die Beschäftigung mit dem Thema dazu, dass sich die Welt weitet oder verengt? Lernt man neue Fähigkeiten, entdeckt man neue Zusammenhänge? Oder führen alle Wege immer wieder zur selben einfachen Erklärung zurück, die alles andere ausschließt?
Ein Strudel ist also ein intellektueller Endpunkt, kein Ausgangspunkt.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Das ist eine unglaublich hilfreiche Unterscheidung. Es geht also nicht um die Intensität der Beschäftigung, sondern um die Richtung. Expansion oder Implosion.
Genau.
Wenn wir jetzt diese beiden Zustände haben, das passive, energieraubende Treiben und das aktive, gefährliche Gefangensein im Strudel, dann muss es doch einen dritten Weg geben.
Den muss es geben.
Winkler beschreibt ihn nicht explizit, aber die ganze Metapher legt ihn ja nahe. Wenn man weder Treibholz noch Gefangener sein will, was bleibt dann?
Dann bleibt eigentlich nur die Rolle des Navigators.
Des Kapitäns.
Des Kapitäns, der das Steuer selbst in der Hand hat. Und dieser Navigator unterscheidet sich fundamental von den beiden anderen Rollen. Er oder sie agiert nicht reaktiv, sondern absichtsvoll.
Absichtsvoll, okay.
Und das lässt sich, glaube ich, an ein paar sehr konkreten Dingen festmachen.
Okay, woran erkennt man einen guten Navigator im Informationsmeer?
Zunächst einmal braucht er ein Ziel. Und damit meine ich nicht ein vages, ich will informiert sein.
Das ist zu unspezifisch.
Viel zu unspezifisch. Das ist so, als würde ein Kapitän sagen, ich will einfach mal losfahren. Ein gutes Ziel ist eine präzise Frage.
Zum Beispiel?
Nicht, was ist los in der Welt? Sondern, welchen Einfluss hat die neue Chip-Technologie auf die europäische Wirtschaft? Oder, welche Argumente gibt es für und gegen die Vier-Tage-Woche? Eine konkrete Frage ist bereits der erste und wichtigste Anker gegen das ziellose Treiben. Sie zwingt uns, aktiv zu suchen, statt passiv zu empfangen.
Das verändert die Haltung komplett. Man wird vom Konsumenten zum Ermittler.
Genau.
Man hat eine Mission, das leuchtet ein. Was braucht der Navigator noch außer einem Ziel?
Er braucht verlässliche Werkzeuge. Auf See wären das Kompass, Sextant und Seekarten. In unserer Welt sind das Kompetenzen.
Medienkompetenz.
Ja, man fasst das oft unter Medienkompetenz zusammen, aber ich würde es lieber Informationshygiene nennen.
Das klingt gut.
Dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit, bewusst verschiedene Quellen anzusteuern. Auch solche, die der eigenen Meinung widersprechen.
Absolut.
Es gehört auch dazu, sich Zeitfenster für unterschiedliche Arten von Informationskonsum zu schaffen. 15 Minuten für das oberflächliche Scannen von Nachrichten, aber dann eben auch eine Stunde für das konzentrierte Lesen eines langen Artikels, ohne Ablenkung.
Und es gehört wahrscheinlich auch die Bereitschaft dazu, Arbeit zu investieren, oder? Ein Schiff zu steuern ist anstrengender, als sich treiben zu lassen.
Definitiv.
Man muss die Segel hissen, den Kurs halten, auf den Wind achten. Das bedeutet im übertragenen Sinne, dass man sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden gibt.
Richtig.
Dass man Behauptungen überprüft und dass man akzeptiert, dass die Welt oft komplexer und widersprüchlicher ist als die einfachen Erzählungen, die uns in den seichten Gewässern oder in den Strudeln angeboten werden.
Exakt. Es ist die Übernahme von Verantwortung. Der passive Konsument delegiert die Entscheidung, was er wissen soll, an Algorithmen oder an die meinungsstärkste Gruppe.
Und der Navigator.
Der aktive Navigator trifft diese Entscheidung selbst. Und das erfordert vielleicht die wichtigste Eigenschaft von allen, den Mut, die seichten Gewässer zu verlassen.
Den Mut zur Tiefe.
Ja, den Mut zu sagen, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht zu jedem Trend eine Meinung haben. Stattdessen konzentriert man sich darauf, wenige Dinge wirklich gut zu verstehen. Es ist der Mut zur Tiefe in einer Kultur der Oberfläche.
Fassen wir das also noch einmal zusammen. Was wir mit Hilfe dieses einen Satzes herausgefunden haben. Das unendliche Meer der Informationen ist unsere Realität.
Das ist gesetzt.
Darin können wir uns als passive Treibende wiederfinden, gesteuert von den Winden der Algorithmen, was uns Zeit und Energie kostet.
Mhm.
Oder wir können in die Sogwirkung eines Strudels geraten, einer Echokammer, die uns von der Außenwelt abschneidet und unsere Perspektive verengt.
Richtig.
Der Aphorismus ist also eine Diagnose, aber zugleich auch eine Aufforderung, sich zu fragen, welche Rolle will ich auf diesem Meer spielen? Bin ich Treibgut, bin ich Gefangener oder ergreife ich selbst das Ruder?
Genau. Und vielleicht ist der entscheidende Gedanke, der über den Aphorismus hinausgeht, der folgende. Winkler konzentriert sich auf die Gefahren, die seichten Gewässer, die Strudeln.
Was ja auch richtig ist.
Das ist absolut berechtigt. Aber ein Meer ist ja nicht nur Gefahr. Wenn man die Navigation beherrscht, ist es vor allem ein Ort der unendlichen Möglichkeiten.
Stimmt.
Und das wirft eine letzte Frage an Sie auf. Was ist mit den Schätzen, den unentdeckten Inseln des Wissens, den faszinierenden Tiefen der Erkenntnis, die man nur erreicht, wenn man den Mut hat, die überfüllten, lauten Küstengewässer zu verlassen.
Mhm.
Der größte Gewinn ist vielleicht nicht einmal die Ankunft auf einer dieser Inseln. Vielleicht liegt der größte Schatz darin, die Fähigkeiten des Navigierens selbst zu erlernen, die Freiheit zu spüren, einen eigenen Kurs zu setzen und die Reise genauso zu genießen wie das Ziel.